Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 25. Dezember 2025.
Hallo Heike, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Das passiert mir alle 10 Jahre mal, wenn ich Glück habe. Ich habe eine Einladung bekommen für eine Privataudienz beim Papst. Ich stehe jetzt hier auf der Straße vor seiner Wohnung. Er wohnt in der Glaubenskongregation. Um 17 Uhr soll das Treffen sein. Ich stehe jetzt hier in meinem Anzug mit meiner Frau. Wir warten darauf, dass wir hineinbegleitet werden. Ich glaube, ja, da vorne, jetzt gleich geht die Tür auf. Es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich zu einem Privatbesuch zu einem Papst komme.
Hallo Andreas, du hast mir diese Nachricht geschickt. Meine Güte, das war ja dein Vorab-Weihnachtsgeschenk. Du warst beim Papst zu Hause?
Ja, ich war beim Papst zu Hause mit meiner Frau. Ja. Und das ist auch mein Weihnachtsgeschenk, also zumindest des Jahrzehnts.
Wahnsinn. Also da musst du mich jetzt natürlich irgendwie mal mitnehmen. Also erstmal, seit wann wusstest du das schon, dass du dahin darfst? Du hast es ja sehr gut verschwiegen, möchte ich mal sagen, selbst hier.
Nee, also es war so, du weißt ja, ich habe ein Buch über ihn geschrieben, Leo der 14. Bestseller, bin ich auch ganz stolz. Und natürlich habe ich nach seiner Wahl nach dem 8. Mai immer wieder mal Kontakt aufgenommen und versuchte, mit ihm zu sprechen. Das war, wie du dir vorstellen kannst, in den ersten Monaten hatte der wichtigere Dinge zu tun, als ihn mit Andreas Englisch zu unterhalten. Da musste er sich mit Donald Trump und Zelensky oder wem auch immer herumschlagen. Und deswegen war also meine Hoffnung, dass das noch in diesem Jahr wird, eher gering, weil ich dachte, gut, also bei dem nächsten Flug werde ich mal mit ihm sprechen oder im nächsten Jahr oder vielleicht dann auch im Jahr danach. Also das ist ja wirklich ein super seltenes Ereignis. Und als ich dann die Nachricht bekam, Freitag, 17 Uhr, das war die erste Ansage, die ich bekam. Und da
ganz kurz, wie stellt man denn überhaupt so einen Antrag? Wie funktioniert denn das? An wen wendest du dich denn da?
Das darf ich nicht sagen.
Ach so.
Nein, das darf ich nicht sagen. Also es gibt keinen
offiziellen Weg.
Nein, es gibt keinen offiziellen Weg. Gut. Das kannst du vergessen. Es war halt erstmal spannend für mich, dass die Uhrzeit, Freitag 17 Uhr, weil es gibt also ganz viele verschiedene, also ich wusste nur Audienz und die Uhrzeit. Und es gibt ganz viele verschiedene Sorten von Audienzen. Also sagen wir mal so, die Audienz für Arme, das ist, du bekommst also den Hinweis, du kannst dich mit dem Papst kurz treffen. Das ist in der Regel, siehst du ihn dann nur. Das ist dann immer während der Generalaudienz, also mittwochs zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr. Das bedeutet, du kommst in den sogenannten Settore Speciale. Das ist ein Sektor, der ist näher am Papst als normale Pilger kommen. Und was die ganze Begegnung mit dem Papst hat dann so, das sieht so aus, dass er an dir vorbeigeht. Das war's.
Du darfst in seinem Wind einmal so sitzen.
Ja, genau. Ja, richtig. Das ist das. Dann gibt es die nächste Stufe. Dann bekommst du die sogenannte Prima Fila. Also dann während auch wieder während einer Generalaudienz, dann darfst du also ganz vorne in der ersten Reihe stehen. Und dann gibt er allen Leuten, die dort in der ersten Reihe stehen, ganz kurz die Hand. Immer zunächst erst den Menschen mit körperlichen Behinderungen, also in Rollstühlen sitzen. Und dann geht er auch an dieser Reihe vorbei. Und der Kontakt mit dem Papst ist dann 1 bis 2 Sekunden, würde ich mal sagen.
Also es ist noch nicht mal Economy Class, sondern ich weiß gar nicht, wie wir es dann nennen. Aber es ist so ein ganz leichtes Upgrade, aber minimal.
Richtig, aber es gibt schon ganz, ganz viele Leute, die wahnsinnig jahrelang um diese Prima Fila sich schlagen. Also ich kenne mehrere Fälle von Leuten, die also mir alles Mögliche schon geboten haben, wenn ich ihnen helfen würde, dort in diese Prima Fila zu kommen. Die einzigen, die das relativ sicher machen können, sind Botschaften. Also wenn der deutsche Botschafter am Vatikan anruft und sagt, ich habe jetzt hier einen Ministerpräsidenten, der möchte zumindest mal in die Prima Fila und dem Papst die Hand geben. Das geht, das können Botschaften durchsetzen. Aber das ist, das gibt viele Leute, die das schon, also ich kann mich daran erinnern, ein ganz bekannter Sportler, den du auch kennst, Franz Beckenbauer, als der beim Papst war, hatte auch es nur bis zur Prima Fila geschafft, bei Benedikt XVI. War das.
Okay.
Dann gibt es die nächste Stufe der Audienz. Also wie gesagt, und da ich wusste, 17 Uhr, konnte das ja beides nicht sein. Weil wenn das ist ja schon mal eine super Idee gewesen, weil wenn du nur in die Generalaudienz darfst, ist es immer mittwochs und immer zwischen 10.30 Uhr ja, und 12
mittwochs
Uhr.
Mittwochs hätte sogar ich gewusst, genau. Und dann ist dann die nächste Möglichkeit, was überlegst du denn da? Will er mich in Castel Gandolfo haben oder sitzt er, keine Ahnung, woanders? Oder was war dann dein Gedanke?
Die nächste Möglichkeit, das habe ich für wahrscheinlich gehalten, ist schon das Upgrade sozusagen. Ja. Das war neulich, betraf das den Tennis, italienischen Tennisstar Sinna, den kennst du ja wahrscheinlich.
Ja.
Oder auch Robert De Niro, den kennst du sicher auch.
Na also, klar, das habe ich doch alles verfolgt. Sinner, allein wegen des Namens war doch so schön, ja.
Genau. Mhm. Und das funktioniert dann so, vor einer Audienz, am Nachmittag oder am Vormittag, gibt es so einen Vorraum und da dürfen die Gäste dann rein, dann geben die dem Papst die Hand, dann können sie was überreichen. Also Sinner, wie gesagt, ein Tennisspieler, dann haben sie ein, zwei Minuten mit ihm und dann geht er aus dem Raum in die Audienzhalle. Das war es auch nicht, weil ich dachte, okay, das ist ja 17 Uhr, das kann gar nicht während der Audienz sein.
Freitag, ja, das ist ja fast so ein bisschen Vorabend. Wir läuten gemeinsam das Wochenende ein, so klingt das für mich ja schon fast.
Genau, und dann die nächste Stufe, die es gibt, ist, das habe ich für das Wahrscheinlichste gehalten, weil es 17 Uhr war, ist das sogenannte Lourdes-Grottentreffen. Also die Päpste, also es gibt im Vatikan, in den Gärten des Vatikans, den Nachbau der Grotte von Lourdes. Du erinnerst dich doch an so eine Lourdes-Folge.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Das Wasser, das da entspringt, Bernadette. Und wie gesagt, es gibt im Vatikan einen Nachbau dieser Grotte. Und die Päpste, das hat Benedikt der 16. das regelmäßig gemacht, nach einem Mittagsschlaf. Benedikt hat immer Mittagsschlaf gehalten. Nach dem Mittagsschlaf ist er dann mit seinem Sekretär meistens durch den Garten spaziert, um an der Lourdes-Grotte zu beten. Und auf diesem Weg dorthin warteten manchmal Gäste. Also er hat dann gesagt, Herr De Niro, wenn Sie mir kurz die Hand geben wollen oder mir kurz erklären wollen, was Ihr neuer Film ist, dann kommen Sie doch in den Garten. Und das war dann so, dann ging der Papst an den Leuten vorbei, blieb stehen, unterhielt sich da eine ganze Weile, das hat dann mal so 2-3 Minuten gedauert und dann ging er zur Grotte. Das war die nächste Stufe, die möglich ist. Und ich war mir sicher, dass das so ist, weil ich sagte, 17 Uhr passt, das könnte Lourdes-Grotte sein, Garten passt auch. Er weiß, dass ich ein Buch geschrieben habe, er weiß, dass ich ganz sicher nicht ganz scharf darauf bin, ihm das zu übergeben, das alles weiß er. Okay, also dachte ich...
Es stand keine Adresse drauf, es stand einfach nur die Uhrzeit und du wusstest...
Ja, Uhrzeit und Tag.
Ah, und wann hast du dann erfahren, wo du hin musst?
Ich bekam erstmal nur den Tipp, mich an diesem Tag in Rom aufzuhalten, bitte, und mir die 17 Uhr freizuhalten. Und wie gesagt, ich dachte, ich war ganz sicher, das ist so eine Geschichte, ich war schon total happy, also ich war super happy sogar, weil ich dachte, ein privates Foto mit dem Papst kommt dabei raus, du kannst ihm das Buch überreichen. Ja. Ich war schon total glücklich darüber. Also ganz ehrlich, ich war total happy. Weil ich dachte,
natürlich, du saßt dich im Garten.
Naja, und dann kam also die Ankündigung, wo das Treffen stattfindet, also wo ich mich bitte einzufinden habe. Und dann bin ich wirklich umgefallen, weil die Adresse war Piazza del Sant'Officio, also vor der Eingang zu dem Palast, in dem er wohnt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt noch ein Upgrade, weil er empfängt im Innenhof des Palastes immer wieder Gäste. Also das sieht dann so aus, der Papst kommt mit dem Auto in den Innenhof gefahren, steigt aus dem Auto aus. Da stehen dann 3-4 Gäste, die den Tipp bekommen haben, dass sie da hingehen dürfen. Dann gibt's ein kurzes Gespräch, dann unterhält er sich kurz, dann ist er meistens, aber ziemlich, der kommt dann von dem Termin, der ist dann meistens ziemlich angeschlagen, noch ziemlich müde.
Na klar.
Und man sieht ihm an, der ist wirklich froh, wenn er das dann hinter sich hat. Na, also das wissen auch alle, du willst den Papst da nicht lange belästigen, sondern der steigt aus dem Auto, sagst ihm, Heiliger Vater, das ist so toll, dass ich mich hier in diesem Hinterhof sein darf, dass wir gemeinsam das Foto machen können. Dann sagt er noch 2-3 nette Sätze und geht dann in seine Wohnung. Das dachte ich, passiert jetzt. Dessen war ich mir vollkommen sicher, als ich die Adresse wusste. Es ist im Palast der Glaubenskongregation, also dort, wo er wohnt. Mhm. Und mit dem Eindruck stand ich mit meiner lieben Frau, Kerstin Englisch, auch vor diesem Palast.
Und was hattet ihr an? Wie lange? Also erstmal habt ihr die Nacht vorher geschlafen und was habt ihr euch angezogen?
Weißt du was? Ich hole die jetzt zum ersten Mal hier in unseren Podcast. Kerstin, komm doch jetzt bitte mal her. Du hast da noch auch gestanden.
Ja, wir müssen dazu sagen, Kerstin ist ja auch unsere Redakteurin des Podcasts. Also sie bereitet ja auch unsere Folgen vor. Sie weiß immer über alles Bescheid. Sie gibt uns entsprechende Hinweise. oder rügt uns.
Genau, und sie ist auch von der ersten Sendung dabei und sie hat auch an dem Buch mitgearbeitet.
Ja,
viele, viele Stunden. Also sie hat, die ist jetzt also alles andere als fremd in dem Thema.
Nee, überhaupt nicht.
Aber Kerstin, jetzt sag du doch mal, was hattest du denn jetzt an?
Moment, jetzt muss ich erst mal sagen, hallo liebe Podcast-Hörer, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich jetzt einmal dabei bin. Und was hatte ich an? Ja, natürlich überlegt man vorher, was zieht man denn an bei einer Papstaudienz? Mhm. Was du vergessen hast zu erzählen, Andreas, wir waren ja vor 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, einmal bei einer wirklich Privataudienz bei Johannes Paul II.
Stimmt. Mhm.
Damals ging es noch sehr viel förmlicher zu. Damals trugen Frauen noch einen schwarzen Schleier, wenn sie zum Papst gingen. Also so einen kleinen, so eine Art Kopfbedeckung, dass man eine alte Tradition, man bedeckt sein Haar.
Natürlich. Und hast du den noch, den Schleier?
Und nur die spanische Königin trägt weiß.
Ja, das heißt, aber du hast jetzt nicht deinen Schleier von damals wieder rausgekramt,
nein,
oder?
Auf keinen Fall, denn als Franziskus dran war, waren diese Formalitäten vorbei. Es war nicht mehr so wichtig.
Gut.
Und ich habe mir Leo den 14. vorher angesehen und habe gedacht, dem ist sowas erst recht nicht wichtig. Mhm. Insofern habe ich dann gedacht, das muss nicht mehr sein. Und dann habe ich mich entschlossen, ich ziehe einfach das an, was Männer auch tun, einen dunkelblauen Anzug. Einen dunkelblauen Hosenanzug.
Cool, das hätte ich.
Damit ist man unauffällig.
Ja, genau, da fühlt man sich
elegant,
wohl, man kann sich bewegen.
Man fühlt sich wohl, man kann sich bewegen.
Ja,
und man
super.
Kann sich auf das Wichtige konzentrieren. Das
und Andreas, gemacht. Du auch, oder?
Du hast jetzt ich hatte meinen Standardanzug an, den ich schon bei Hunderten von Besuchen mit Päpsten im Flugzeug angehabt habe. Also das ist sozusagen, den ziehe ich auch in Talkshows oder wie auch immer. Das ist mein Anzug.
Deine Arbeitskleidung.
Ja. Meine Arbeitskleidung, den hatte ich an. Und das ist ja bei Männern so ein bisschen leichter. Aber richtig ist, wir waren also vor diesem Treffen beide in äußerster Fibrillation.
Ja, das glaube ich.
Kerstin war noch mit ihren Haaren beschäftigt. Einer musste noch mal mit dem Hund raus. Mhm. Ich hatte die Aufgabe, sie musste ein Teil, die Hose von dem Hosenanzug noch umnähen, weil der war zu lang. Das musste ich zu unserem Schneider bringen, der unter dem Haus wohnt. Ein unheimlich netter Mann aus Bangladesch. Der hat das auch pünktlich gemacht. Kerstin war aber nervös und sagt, nachher wird die Hose nicht
fertig. Das war nicht am gleichen Tag.
Das war am Tag davor.
Ja,
Tag
gut,
davor.
Trotzdem. Ja, ja. Mhm.
Also die Hose war klar und dann habe ich überlegt, das ist ja von uns zu Hause nicht sehr weit. Also du kannst ja von uns zu Hause bis dorthin, das ist ja eigentlich ein Katzensprung. Aber ich habe überlegt, wenn jetzt auf dem Weg dahin, das sind zwar nur 20 Minuten oder eher weniger, mein Auto kaputt geht.
Ja.
Oder ich baue einen Unfall, dann stehe ich am Straßenrand mit der Polizei und einem angefahrenen Auto und verpasse den Termin der Termine, weil Kerstin hat das schon gesagt, also wir waren damals bei Papst Johannes Paul II., das muss 2003 oder 2004 gewesen sein, und ich war dann kurz vor seinem Tod in seinem Apartment, also immer päpstlichen Apartment im Jahr 2005. Was Josef Ratzinger angeht, den habe ich immer nur im Flugzeug gesehen und zweimal im Apostolischen Palast, als ich da mit den Schulkindern war. Den Franziskus habe ich im Gästehaus getroffen, weil Franziskus wohnte ja gar nicht im Apostolischen Palast. Aber wie gesagt, diesmal waren wir also beide furchtbar aufgeregt. Schicke Schuhe, ich hatte meinen schwarzen Anzug an. Ich habe dann gesagt, also Auto viel zu gefährlich. Wir nehmen ein Taxi.
Ja.
Erstmal hast du gesagt, wir nehmen das Rad.
Ja. Super, schön mit dem Fahrradhelm. Gerade die Haare gebürstet und dann den Fahrradhelm drauf.
Genau.
Ja, und im Anzug.
Ich war dann dagegen.
Gut, beim Taxi hätte ich immer Angst, das kommt nicht oder der Taxifahrer baut einen Unfall.
Das ist in Rom auch die ganz große Gefahr. Man weiß in Rom nie, ob man ein Taxi kriegt. Also wir haben uns dann für das Taxi entschieden.
Ja, gut.
Und wir haben es sehr, sehr rechtzeitig bestellt.
Ja, ja, das hätte ich auch gemacht.
Also ich habe gesagt, das Gegenüber von dem Ort, in dem der Papst wohnt, gibt es eine Bar. Das ist eine ganz bekannte Bar, die kennt in Rom jeder. Savelli, das ist auch ein Andenkengeschäft. Da kaufen auch gegenüber gibt es auch ein Geschäft, da kaufen die Bischöfe ihre Klamotten. Ein Euroclero ist da. Also ich habe gesagt, wir sind in dieser Bar eine Stunde vor dem Termin.
Ja, schön noch 10 Kaffee trinken.
Genau, deswegen, wie gesagt, das, worüber ich nicht sprechen darf, die hat auch zu uns gesagt, bitte rechtzeitig da sein natürlich. Mhm. Und wir waren dann beide auch in dem Café, haben dann beschlossen, keinen Kaffee trinken. Nee. Also Kerstin.
Ich auf keinen Fall.
Und ja, kein Alkohol.
Ich war sowieso schon aufgelegt.
Natürlich. Kein
Außerdem
Alkohol.
Außerdem denkt man dann natürlich darüber nach. Ich habe dann ein Wasser getrunken, ja, damit ich mir nicht meinen schönen blauen Hosenanzug im letzten Moment noch einkleckere mit irgendwas.
Mit einem O-Saft.
Richtig. Und dann habe ich gleichzeitig überlegt, oh, ich darf nicht zu viel Wasser trinken. Kann ich doch schlecht sagen. Ich will jetzt erstmal aufs Klo.
Stimmt. Das sind ja alles Sachen, die man
genau,
so denkt,
also was,
ja,
was so dummes Zeug, was einem vorher
genau, Feuer also ich habe gewagt, noch ein Espresso zu trinken, war aber super vorsichtig dabei. Und dann hatten wir natürlich unsere komplette Ausrüstung schon dabei. Wir haben also unsere Handys nochmal gecheckt. Wir haben die Aufnahmegeräte gecheckt, weil wir jetzt, ich dachte ja die ganze Zeit, der Papst kommt rein, sagt guten Tag und geht wieder. Und wenigstens dieses guten Tag wollte ich natürlich für den Podcast haben.
Ja.
Deswegen haben wir da also gestanden und dann tickte diese Uhr immer langsamer. Wir haben dann alle beschlossen, nochmal strategisch vorher auf die Toilette zu gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann war es tatsächlich soweit, dass das, worüber wir nicht sprechen könnten, sagte, okay, es geht jetzt los.
Ja, und ganz kurz, beobachtet man immer schon den Eingang und guckt, sind da noch mehr Leute? Gehen da jetzt Leute in den Innenhof? Also versucht man alles zu deuten, was man da sieht?
Also mein Problem war ja, man kommt da nicht rein. Also diese seitdem der Papst dort wohnt, ist so viel Polizei da, so viel Absperrung, du kommst in diesen Palast nicht rein. Das ist unmöglich.
Ja, ist auch gut.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe dann auch gefragt, wie gesagt, die, über die wir nicht sprechen dürfen, wir haben gar keine Ausweise dabei. Weil man hat uns nicht gesagt, ob wir irgendwelche Ausweise mitnehmen sollen. Und dann haben die alle abgewunken und hat gesagt, das ist überhaupt nicht nötig, das ist überhaupt kein Problem.
Das ist aber absurd alles, ja.
Wir wissen ja, wer ihr seid, alles gut. Und dann sind wir auf dieses große Tor zugegangen und zu unserer gemeinsamen Überraschung ging das dann tatsächlich auf.
Also ihr lauft dahin, 17 Uhr und das Tor geht auf. Und die ganzen Polizisten lassen euch durch.
Genau. Und jetzt muss ich mal sagen, abgesehen von den Überlegungen, was zieht man an und wie kommt man fleckenlos da rein und ist das tatsächlich so, dass wir jetzt allen Ernstes in die Privatwohnung des Papstes gehen, kam dann, als mir klar wurde, wir gehen allen Ernstes in die Privatwohnung des Papstes, kamen mir dann ganz viele Gedanken, die anderer Natur waren.
Weil nämlich?
Ich war zwiegespalten. Auf der einen Seite, weil ein bisschen habe ich mich, wie soll ich das sagen, schuldig gefühlt. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt. Ich bin Lutheranerin, genau wie du. Ich komme aus Norddeutschland, genau wie du. Und ich habe gedacht, auf dieser Welt gibt es Hunderttausende von Katholiken, die würden sich
alles
den Finger abhacken, ja, um einmal den Papst zu treffen. Für die wäre das absolut allergrößte, was ihnen im Leben passieren könnte. Die hätten ein Anliegen, die sind tiefgläubig. Für die ist das das spirituelle Oberhaupt ihrer Kirche. Und dann habe ich gedacht, darf ich das eigentlich?
Ja,
da jetzt so
Frage.
Reinmarschieren? Also du kennst diese Zweifel. Ich weiß, dass wir viele Hörer haben, die genau dieses Gefühl auch kennen, weil wir viele Hörer haben, die sind auch Lutheraner, die sind Protestanten oder sie sind aus der Kirche ausgetreten oder sie sind nicht übermäßig fromm und interessieren sich trotzdem für das ganze Thema. Und die verstehen mich. Also
ja, ich verstehe dich auch total.
Wenn man sagt, nimmt man eigentlich jetzt gerade irgendjemandem, der ist den Platz für den weg. Das viel wichtiger wäre, den Platz weg.
Das andererseits, es ist ja auch so, du gibst ihm ja auch die Chance sozusagen, nicht dich zu überzeugen, aber einfach auch seine, also er selbst zu sein. Und du nimmst es ja an und du hast ja große Ehrfurcht auch vor ihm. Das merkt man ja in deiner Erzählung, obwohl es jetzt nicht deine Religion ist. Und das finde ich ja auch absolut richtig. Also legitim.
Genau. Die zweite Seite war dann natürlich die, ich bin Journalistin. Und ich habe mit Andreas dieses Buch recherchiert über Leo den 14. Und wir haben so viele Tage unseres Lebens damit verbracht, uns in das Leben von Prevost hineinzudenken, das herauszufinden, alles über seinen Lebensweg zu erfahren. Ich habe 1000 Fotos von ihm gesichtet und gesehen. Ich habe Interviews mit Weggefährten von ihm gelesen, tagelang. Ich habe amerikanische Fernsehbeiträge angeschaut, kurz nachdem er gewählt wurde, weil die amerikanischen Journalisten sehr nah an jedem waren, der jemals diesem Papst vorher über den Weg gelaufen ist. Wir haben über Facebook hunderte von Gemeindemitgliedern, die ihn in Peru kannten, kontaktiert, mit denen gesprochen. Das heißt, wir haben das Leben dieses Papstes versucht zu durchleuchten, ja, und auf journalistische Weise. Und jetzt hast du endlich den Moment, wo du diesen Menschen, den du eigentlich ganz gut kennst, aber noch nie wirklich gesehen hast, den kennenzulernen. Und das ist dann natürlich, ja, da sieht die Neugier.
Ich finde, das ist auch mehr als verdient. Da
liegt die Neugier über die Scham.
Ja, absolut. Und du begleitest ja nun Andreas schon so lange und seine Arbeit und ist ja auch deine Arbeit. Deswegen, also finde ich, also musst du dich überhaupt gar nicht schämen. Das finde ich auch. Aber ist denn jetzt diese Figur, die du dir da vorgestellt oder über die du so viel gearbeitet hast und wo du ein Bild hattest, deckte sich denn das Bild mit dem Menschen, die jetzt du da gesehen kommt's. Hast?
Also langsam, jetzt müssen wir erstmal
langsam. Oh, wir bauen
schon mal auf. So schnell geht das nicht. Hm.
Okay, wir sind jetzt immer noch vor der Tür. Nee, die Tür geht auf.
Wir stehen ja noch.
Die Tür ist jetzt aufgegangen.
Genau, also die Tür geht auf und wir gehen in den Innenhof. Ich weiß nicht, du warst in Rom, du hast den Palast gesehen. Es ist ein wunderschöner Renaissance-Palast mit einer traumhaften Fassade und dahinter kann man sich aber nicht vorstellen, wie es dahinter aussieht, weil wenn dieses Tor aufgeht, dann geht man in einen traumhaften Renaissance-Innenhof. Das ist der Palast, den Michelangelo Buonarroti mitentworfen hat. Mhm. Der ist im 16. Jahrhundert für einen Kardinal gebaut worden. Traumhaft schön. Man steht also in diesem Innenhof. Ich konnte aber gar nicht so viel mich umsehen in dem Innenhof, denn das Erste, was ich sah, war Edgar. Edgar stand vor uns.
Genau. Der Privatsekretär.
Der stand da unten, Edgar, sein Privatsekretär. Und das war schon mal ein Erlebnis, weil er sah noch jünger aus als auf den Fotos und Filmen. Er sah noch hübscher aus als auf den Filmen. Er sah kleiner aus, als ich ihn mir vorgestellt habe. Und er war unglaublich freundlich und höflich und gelassen und gut gelaunt und sagte, hallo, da seid ihr ja. So.
Süß, das gibt's doch alles nicht.
Hat dann erzählt, dass wir noch einen Moment warten müssen, weil der Papst noch in einem Gespräch ist. Und ob wir hier im Hof warten wollen oder in der Kapelle, da sei es etwas wärmer. Und
auch
dann sind wir in die Kapelle gegangen. Mhm. Andreas, da bist du jetzt dran.
Ja, ich kannte den Palast, weil Josef Ratzinger hat da viele Jahre gewohnt, Jahrzehnte gewohnt. Danach war er sein Nachfolger, das war ein amerikanischer Kardinal William Levada, der war Chef der Glaubenskongregation, da war ich auch schon mal. Und mein Freund Don Josef Clemens, der Sekretär von Josef Ratzinger, hat auch ganz lange in dem Palast gewohnt. Also das ist wirklich, finde ich, einer der schönsten Paläste, den es in Rom gibt. Aber es ist auch einer der am unzugänglichsten. Also du kannst nicht sagen, ich gehe da heute Nachmittag mal vorbei, da kommst du nicht rein, das kannst du vergessen.
Ja.
Und ich dachte zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch, okay, Edgar hat gesagt, wir sollen in die Kapelle gehen, dann wird er sagen, kommt mal runter, weil das Auto des Papstes fährt jetzt vor, der Papst steigt aus und dann wird Edgar sagen, so, die 2 Minuten sind jetzt deine. Dann hatte ich im Rucksack schon bereit mein Buch über Leo den 14., das wollte ich ihm dann ganz schnell geben. Und dann habe ich gedacht, wenn wir ganz viel Glück haben, macht Kerstin rechtzeitig noch ein Handyfoto und ich mache dann ein Handyfoto von ihr und dann haben wir noch ein Foto mit dem Papst. So war eigentlich der Plan. Also stehen wir in dieser Kapelle und ich dachte, ach, das ist vielleicht gar kein schlechtes Omen, weil ich wusste, ich kannte die Kapelle, ich war in der Kapelle noch nie gewesen.
Oh.
Aber in dieser Kapelle war an die Szene der Fischer und auf dieser Fischerszene sind ja Petrus und sein Bruder Andreas. Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, da ist Andreas, mein Namensvetter, vielleicht geht das ja heute alles total gut. Und ich dachte, du kannst ein Foto kriegen, kannst vielleicht 2 Sätze mit dem Papst reden und alles wird gut. Und dann sind wir in dieser Kapelle, unterhalten uns eine Weile, schauen uns um, haben uns diese hübsche Krippe da angeguckt, die da steht. Und dann kam tatsächlich ein Mitarbeiter von der Schweizer Garde. Die tragen dort keine Uniform, also die haben nicht diese bunten Sachen, die du gesehen hast, sondern die haben so ganz dezente dunkelblaue Anzüge. Auf dem Revers ist dann aber das Symbol der Schweizer Garde eingenäht. Also dieser Soldat kam dann rein und sagte, okay, es geht jetzt los. Und dann kam für mich der Moment des Jahrzehnts, oder meinetwegen des Jahrhunderts, auf jeden Fall. Weil ich war mir ganz sicher, wir gehen nach unten. Mhm. Das heißt, wir gehen die Treppe wieder runter in den Innenhof, dann kommt das Auto des Papstes vorgefahren, er steigt aus, gibt uns die Hand und wir gehen wieder raus. Mhm. Das war das, was ich mir vorgestellt habe. Als wir nach oben gingen, er hat nicht gedacht, ich fall, das kann doch nicht wahr sein.
Da kam Edgar und hat gesagt, wir gehen jetzt hier die Treppe hoch.
Genau. Genau. Nein, Edgar kam nicht, sondern das war ein Soldat der Schweizer gerade. Er hat gesagt, wir gehen nach oben. Und wenn wir nach oben gingen, gab es nur eine Möglichkeit, wohin wir gingen, nämlich in seine private Wohnung. Eine andere Möglichkeit gab es nicht mehr.
Nein.
Und dann hatte ich wirklich weiche Knie, weil ich gedacht habe, was für eine Ehre. Also ganz ehrlich, ich habe 40 Jahre mit den Päpsten verbracht und ich habe mich so darüber gefreut, aber ich war auch so nervös ab diesem Moment, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das letzte Mal 2005 in der Wohnung eines Papstes und jetzt 20 Jahre später hast du noch mal dieses Glück.
Wow.
Und dann sind wir also diese Treppe hochgegangen. Mhm. Wir wollten nicht Fahrstuhl fahren, obwohl man uns das angeboten hat. Die waren ganz relaxed. Wir
stecken.
Haben gesagt, also Fahrstuhl. Und der eine Schweizer Gardist war noch ganz höflich und sagte, muss jemand von Ihnen noch mal auf die Toilette? Und wir, nein, alles gut.
Wir und waren dann, fünfmal.
Genau. Und dann standen wir vor dieser Tür. Und dann war für uns beide, glaube ich, für Kerstin und mich, die größte Überraschung. Weil wir dachten, ich dachte jetzt, ich habe schon viele, viele Kardinäle in meinem Leben besucht und das läuft eigentlich immer gleich ab. Da stehen zwei, drei nette Ordensfrauen an der Tür, machen die Tür auf, dann siehst du das Wappen des Kardinals, dann sagen die Ordensfrauen, kommt sie doch schon mal in das Vorzimmer, hier im Vorzimmer können sie schon mal setzen. Dann kommt eine andere nette Ordensfrau und sagt, möchten Sie Kaffee, möchten Sie Wasser? Dann sagen sie mal, warten Sie bitte noch einen Augenblick, der Kardinal kommt bald. Dann kommt irgendwann nach einer bestimmten Wartezeit tatsächlich der Kardinal. So läuft das normalerweise ab. Und so habe ich das dutzende Male erlebt. Was ich mir nicht vorstellen konnte, war...
Ja, Kerstin, sagst du.
Wir standen vor der Tür. Der Schweizer Gardist in Zivil hat sich zurückgezogen. Die Tür ging auf. Mhm. Und Papst Leo der 14. hat sie selbst aufgemacht.
Nein! Das gibt's doch nicht.
Und sagt guten Abend.
Habt ihr euch total erschrocken bestimmt? Rechnet man
nicht. Nein, weißt du, was passiert ist? Okay, es ist etwas Seltsames passiert. Ich war schrecklich aufgeregt, genau bis zu dem Moment.
Ah.
Und dann kam dieser Mann in Weiß, sagte guten Abend und war von einer so selbstverständlichen Freundlichkeit, der war so zugewandt und der war so gelassen, dass von mir die komplette Nervosität abgefallen ist.
Wie schön, das hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass die euch richtig fallen lassen konnte.
Eine riesen Überraschung, dass dieser Mann tatsächlich diese Gabe hat, die anderen Menschen, die ihm begegnen, dass er denen sofort vermitteln kann, alles ist gut, seid ruhig, so, seid empfangen, fühlt euch empfangen. Das war eine ganz große Überraschung.
Und sonst stand da niemand rum, nur er oder sonst noch andere Leute? Nur er.
Nein.
Also er macht euch die Tür. Und dann steht ihr mit ihm im Flur, so stelle ich mir das jetzt vor.
Genau.
Ja.
Andreas,
und dann erstmal, was hatte er an? Das will ich natürlich wissen. Wie sah er denn aus? Also weiß, sagst du, Kerstin?
Er trug seine Soutane. Also er war als Papst gekleidet.
Mhm.
Ich weiß, dass er privat nicht immer diese weiße Soutane trägt, aber er war also als Papst gekleidet.
Ja, also auch was auf dem Kopf immer.
Hatte den sogenannten Ketter, so dieses kleine Kettchen auf dem Kopf.
Ja. Mhm.
Und er kam ganz offensichtlich von irgendeinem Termin, wo er also als Papst gekleidet war. Und was mich überrascht hat, man bist ja auch ewig schon Journalistin. Du merkst ja, wenn Gesprächspartner eigentlich eher genervt sind, dass sie jetzt noch so einen Termin vor sich haben. Das merkst du sofort.
Und denkst, und du überlegst, wie knackst du den jetzt? Und was sagst du jetzt, ohne zu devot zu sein und so? Genau.
Genau. Und du hast dann immer so bei so berühmten Leuten relativ schnell das Gefühl, der hat eigentlich nur ein Interesse, dass du so schnell wie möglich weggehst. Und deswegen war ich erstmal auch schrecklich nervös, weil es begann so ein kurzer Tanz, weil in diesem Raum stand ein großer roter Ledersessel und ein großes, breites, rotes Ledersofa. Der Raum war sehr schmal.
Ja.
Ich würde mal sagen, 8 bis 10 Quadratmeter. Kerstin ist besser in Quadratmetern, was schätzt du?
14 Quadratmeter.
Ja, okay.
Gut. Und da stand also, wie gesagt, das Sofa und der Sessel und auch ein Tisch. Und ich wusste jetzt nicht, wo ich mich hinsetzen sollte. Ich gesagt, soll ich mich jetzt auf das Sofa setzen? Und dann habe ich einfach geguckt, was macht der Papst? Wo setzt der sich hin? Setzt der sich jetzt auf das Sofa? Sollen wir uns dann an den Tisch setzen? Aber er setzte sich also ganz selbstverständlich an den Tisch. Hinter ihm war das Fenster. Und ich hatte einen dicken Mantel an, also meinen schicken Mantel, und was mir gleich den Schweiß auf die Stirn trieb, es war sehr warm. Die Heizungen waren also aufgedreht. Ja. Ich habe jetzt erstmal den Mantel ausgezogen und ich war auch, da gebe ich Kerstin recht, von der Höflichkeit, der Freundlichkeit, aber auch dieser Selbstverständlichkeit total entwaffnet, und ich habe nichts in diesem Gesicht gesehen, von dem ich gedacht habe, der will uns einfach nur loswerden. Das war überhaupt nicht so.
Ganz kurz, Sprache? Ihr habt Italienisch gesprochen vermutlich. Nein. Oder Englisch? Nee.
Wir haben mit dem Papst Englisch gesprochen.
Ach, Englisch. Mhm.
Und zwar vorher gesagt worden, dass der Papst kann ja sehr viele Sprachen, aber dass er sozusagen nach Feierabend am liebsten seine Muttersprache spricht, wenn es möglich ist. Daran haben wir uns gehalten.
Mhm, gut, ja, okay. Also dann sitzt ihr an dem Tisch. Gab es irgendwas zu essen, zu trinken?
Nein, es gab nichts zu essen und nichts zu trinken. Und wir hatten vorher auch abgemacht, sollte er uns was zu anbieten, dass wir das dann ablehnen, weil wir dachten ja, dieses Gespräch ist nach 2 Minuten vorbei. Und wenn wir gedacht haben, okay, wir sagen jetzt, wir hätten gerne Cola, dann geht er vielleicht raus, holt eine Cola oder Sardina oder wer auch immer, es war ja niemand da. Mhm. Ich habe aber auf die Uhr geguckt, als wir uns hingesetzt haben, dass, weißt du, unter Vatikan-Journalisten ist das ein absolutes Must, und das habe ich jahrzehntelang gemacht, wenn ein Papst sich mit dem Gast in der Apostolischen Bibliothek einschließt zu einem Off-the-Records-Gespräch, dann starren alle Journalisten auf die Uhr, weil die einzige Information, die sie wirklich bekommen, ist, das Gespräch begann 15.03 Uhr und endete 15.18 Uhr. Also ein normaler Staatsbesuch bei einem Papst dauert immer 15 Minuten.
Ah, okay.
Es war interessant zu wissen, wenn es schon 20 Minuten dauerte, wusste man, okay, die haben, und wenn es lang dauerte, waren es 30 Minuten, dann war es aber um irgendetwas wirklich Heikles gegangen. Deswegen guckte ich auf die Uhr in alter Tradition und dachte, okay, 17.23 Uhr sind wir an diesem Tisch. Und ich hatte eben 2 Geschenke mitgebracht, war es vielleicht so ein bisschen vermessen. Ich wusste ja, dass er dann ganz gut Deutsch kann. Und ich habe ja 2 Bücher über Rom geschrieben, also mein Rom und mein geheimes Rom, und habe dann gesagt, Heiliger Vater, Sie sind der Bischof von Rom. Und ich habe gedacht, wenn Sie mal eine Frage haben, was in Ihrer Diözese, was hier eigentlich schon so passiert ist in den vergangenen 2000 Jahren, blättern Sie doch mal in meinen beiden Büchern nach. Das fand er ganz lustig, guckte die sich an. Und dann natürlich habe ich mein Buch über ihn auf den Tisch gelegt, Leo der 14. Das hat er dann in die Hand genommen und auch drin geblättert. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich ihm wirklich sagen wollte. Ich habe gesagt, aus meiner Sicht sind Sie der erste Papst der Geschichte, der die wirkliche Realität der Priester auf dieser Welt kennt. Mhm. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Franziskus war ein Papst, der kannte die Situation in Lateinamerika, in Argentinien besonders gut natürlich, aber auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Aber ein Papst, der die Situation von Priestern in Afrika, in Indien, in Indonesien, in Lateinamerika, in den USA kennt, das hat es meiner Ansicht nach noch nicht gegeben. Und das sind Priester, das muss man jetzt auch mal sagen, das können sich viele Hörer jetzt auch bestimmt in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Aber es gibt sehr viele Priester auf dieser Welt, Tausende, die sind sehr, sehr arm. Also die leben von weit weniger als 50, 60 Dollar im Monat. Die haben Hunger, die kennen Hunger, weil sie einfach nicht wissen, weil sie nichts zu essen haben. Die kriegen von ihren Bischöfen keinen Pfennig Geld, weil die Bischöfe selber nichts haben. Die Bischöfe haben nichts und die Priester haben noch viel weniger. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie ihre Lebenssituation zu verbessern. Viele von denen haben Nebenjobs. Also ich kenne Priester, die katholische Priester in Ländern sind, die kellnern. die in Kneipen arbeiten. Und das gibt es auch. Das ist vor allem in Afrika, aber auch in Lateinamerika ein großes Problem. Es gibt viele Priester, die gegen Bargeld sogenannte Geister beschwören. Also es gibt in Afrika und in Lateinamerika diese lange Tradition, dass man an böse oder an gute diese Geister glaubt.
Voodoo-Geschichten. So.
Genau, im weitesten Sinne. Voodoo in Afrika ist was anderes als Voodoo, aber egal. Es geht immer um Geister. Ja. Und es gibt katholische Priester, die, um überhaupt über die Runden zu kommen, sagen, also für $10 komme ich in euer Haus und vertreibe die bösen Geister, obwohl sie das selbstverständlich nicht dürfen. Ich weiß, dass dieser Papst weiß, dass die Lebenssituation von vielen Priestern in Afrika ganz normal ist, dass sie mit einer Frau zusammenleben. Ich weiß, dass er das alles weiß. Und ich weiß auch, dass er der erste Papst ist in der Geschichte, der diese Sicht einer Kirche hat.
Und das hat ihm sicher auch gefallen, oder? Konntest du in seinem Gesicht so ein bisschen ablesen, dass du ihm das gesagt hast? Oder
was? Also jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Ich hatte natürlich jedes denkbare Aufnahmegerät, das ich besitze, natürlich dabei. An diesem Punkt hat er dann gefragt, ist das eigentlich ein Interview und oder ein privater Besuch? Und dann hat er gesagt, das hier ist bitte alles off the record. Wir reden miteinander und...
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Natürlich.
Darf ich dich kurz unterbrechen an dieser Stelle?
Endlich.
Das klingt jetzt so... Ja. Das klingt jetzt so barsch. So war es überhaupt nicht. Ah. Also Andreas hat die erste Frage gestellt. Dann hat der Papst gesagt, ist das eigentlich ein Interview? Dann haben wir gesagt, das liegt an Ihnen, Heiliger Vater. Dann hat er gesagt, das tut mir leid, Interviews muss ich mir vorher absegnen lassen von der Presseabteilung. Er war unglaublich freundlich, auch was das angeht. Und hat dann gesagt, ihr dürft natürlich jede Frage stellen, aber dann bleibt es ein Gespräch off the records. Das bedeutet ein Hintergrundgespräch. Wir können darüber sprechen, dass wir da waren. Wir können sagen, welche Themen wir besprochen haben. Aber es darf nichts zitiert werden.
Gut, und natürlich habt ihr da nichts aufzeichnen können, das ist klar, genau. Aber das macht ja nichts, weil es du warst ja ganz nah dran. Du konntest diesen Menschen zum ersten Mal so richtig, richtig erleben, ein Gespür für ihn kriegen, auch in diesem privaten Rahmen, ne?
Also das, was mich überrascht hat, war erstens, er war, obwohl er einen langen Tag hinter sich hatte und eine harte Woche, also ich weiß, der hat Termine, wenn du dir auf den Terminkalender dieses Papstes guckst, der arbeitet wie ein Pferd. Der muss ja die heiligen Pforten alle schließen, Weihnachten muss er die ganzen Gottesdienste machen, der macht auch so diese Termine, die eigentlich relativ leicht absagen könnte, also geht in Schulen, zu Schulkonzerten, zu Kindern, das sind also Sachen, die muss der Papst nicht machen. Aber das liegt ihm halt am Herzen, der war wirklich ununterbrochen unterwegs und er war kein bisschen müde, kein bisschen abgespannt, kein bisschen unkonzentriert, stand zwischendurch mal auf, weil ihm war warm, machte das Fenster hinter sich auf, setzte sich dann wieder und erzählte eigentlich den ganzen Bogen seines Lebens. Also er hat von seiner Kindheit, seine Eltern, wir haben über den ganzen Bogen seines Lebens mit ihm sprechen können. Und mich hat beeindruckt erstens die Genauigkeit, mit der er sich erinnerte. Ich habe ihm gesagt, das Zweite, was mir am Herzen lag, dass ich gesagt habe, Sie sind nicht nur der erste Papst der Geschichte, der die Priester wirklich kennt. Es gibt noch etwas anderes, was ich beeindruckend an Ihnen finde, ist, Sie sind auch ein Papst, der global ist, also jemand, der die Welt wirklich kennt. Es ist ja, Sie sind durch Ihre lange Zeit in Peru, durch die lange Zeit als Prior. Dann habe ich ihm auch gesagt, es gibt ein drittes, was an Ihnen, glaube ich, historisch ist, nämlich Sie sind der erste Papst seit Jahrhunderten, der den Vatikan kennt. Also das ist ja eine Geschichte, die hat es nie gegeben. Also Franziskus kam aus Argentinien, der hatte keine Ahnung, wie der Vatikan funktioniert. Und dann kam Benedikt XVI., war Chef der Glaubenskongregation in dem gleichen Palast, aber der kam schon als Kardinal. Verstehst du, diese ganzen einfachen Sachen, Genehmigungen einholen, zur Post gehen, sich mit der Bank rumschlagen, all das hat sich ja nie machen müssen. Aber dieser Papst war der Erste, der diesen Vatikan wirklich kennt. Und darüber haben wir dann gesprochen. Ich habe dann gesagt, dass mich das beeindruckt und dass ich mir auch vorstellen kann, wie schwer das alles ist. Ich habe dann natürlich gehofft, dass er mich auf mein Buch anspricht. Und ich habe dann gar nichts gemacht, weil ich wollte nicht in den Vorwurf mich aussetzen, also du benutzt jetzt dieses Treffen, um irgendwelche Werbung zu machen. Das wollte ich auf gar keinen Fall. So, ich habe gesagt, wir haben das jetzt verstanden. Wir sind unheimlich geehrt, dass es dieser, dass es ein privater Besuch war. Ich guckte dann immer zwischendurch auf die Uhr und konnte es nicht fassen, weil, wie gesagt, ich hatte gedacht, naja, wenn wir 5 Minuten haben, dann beginnt das Treffen 17.23 Uhr, endet 17.28 Uhr. Aber mittlerweile war es längst 18 Uhr.
Wir saßen
ja schon weit über 40 Minuten.
Also du hattest erstmal deine Rombücher da und dein Buch über ihn hattest du noch in der Tasche oder hast du es ihm schon auch dann hingelegt?
Das habe ich auch auf den Tisch gelegt und er sagte auch gleich, das muss ich ja signieren. Dann hat er das auch signiert, 2 Exemplare. Mhm. Und was mich noch viel mehr gefreut hat, ich habe ihn nicht, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, ich habe ihn nicht darum gebeten, ein Foto mit diesem Buch zu machen. Mhm. Das wollte er. Er hat das Buch in die Hand genommen, hat das in die Handykameras gehalten und hat gesagt, das ist das Buch über Leo den 14. Ich ahn's nicht. Und weißt du, was dann passiert ist? Da kamen mir die Tränen.
Wirklich, mir kamen die Tränen sofort.
Weil er sagte, jetzt habe ich zweimal in das Buch geschrieben, aber ich will ein signiertes Buch von dir.
Auch wie süß. Auch das ist wirklich richtig nett.
Und dann habe ich meinen Namen in das Buch eingeschrieben.
Zitternd wahrscheinlich.
Und dann haben wir noch, weitergesprochen. Also auch über Sachen, wie gesagt, du weißt, das ist alles geheim, aber er hat sich über Sachen erkundigt. Wir haben dann so gut wir konnten Antwort gegeben.
Also Sachen erkundigt, ein ganz bisschen muss ich jetzt schon nachfragen, Sachen rund um den Vatikan, um andere Päpste, um deine Arbeit.
Er wollte wissen, Dinge, die meine Kompetenz auch betreffen, also meinen Job. Also, er wollte schon wissen, was ich über was weiß. Also er hat schon sich erkundigt, hat auch wissen wollen, hat Fragen gestellt.
Gut,
und
interessant.
Dann habe ich ihm noch eine Geschichte erzählt, weil ich wollte, es war mittlerweile 18.15 Uhr, also wir waren jetzt schon...
Also ihr wart schon fast eine Stunde da.
Genau, die Stunde war dann auch schon rum. Ich habe dann irgendwann auf meine Uhr gelinst und sah, es war 18.23 Uhr, also waren jetzt über eine Stunde da. Und dann wollte ich ihm eine Brücke bauen, weil ich wusste, dass er noch einen langen Tag hat. Ich habe dann gesagt, Heiliger Vater, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das Apartment, das Sie gerade umbauen lassen, da gibt es den berühmten Tisch von Paul VI. Papst Paul VI. War sehr scheu, also ein schüchterner Mensch. Und der schaffte das immer nicht, dass wenn er Besucher bekam, also private Besucher zu einem privaten Besuch, den dann zu sagen, gehen Sie jetzt endlich bitte. Deswegen gab es diesen Paul VI. Knopf, der war unter dem Tisch. Und wenn der Papst da drauf drückte, da ging im Nebenzimmer eine Lampe an und dann wusste der Sekretär, der Papst hat jetzt die Nase voll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Heiliger Vater, wenn Sie jetzt diesen Knopf drücken wollen, dann tun Sie das doch. Wir wissen, dass Sie einen wirklich anstrengenden Tag hatten, eine wirklich anstrengende Woche. Jetzt kommt Weihnachten. Der hat ja ein total vollgepacktes Programm und macht auch alles. Also es gibt viele Päpste, die gesagt haben, ich mache die Christmette, aber dann wird das so spät, die kommen dann erst um 1 oder 2 Uhr nachts ins Bett, weil die Christmette beginnt kurz nach 9, geht dann bis Mitternacht und dann bis die zu Hause sind, bis die wieder schlafen können, ist es 2. Aber die Weihnachtsmesse beginnt ja schon um 10 Uhr morgens. Das heißt, er hat eine sehr kurze Nacht und muss dann noch, das ist ja eigentlich auch für die Päpste so belastend, um 12 Uhr am ersten Weihnachtstag, am 25. Dezember, das Urbi et Orbi-Gebet sprechen. Ja. Das heißt, da guckt die ganze Welt zu. Und wenn ich jetzt zu dir sagen würde, liebe Heike, wenn du jetzt weißt, du hast einen Termin, bei dem guckt 1 Milliarde Menschen auf dein Gesicht, da würdest du, glaube ich, auch zu deinem Mann sagen, Schatz, lass mich bitte die Nacht vorher ausschlafen und morgens nicht genug Zeit haben, dass ich mich in einen Zustand versetze, dass 1 Milliarde Menschen auch gerne auf mich gucken. Das geht beim Papst nicht.
Vom Hals. Ja, genau. Ja.
Das geht alles nicht. Er muss also diese Weihnachtsmesse machen. Und wir haben dann gesagt, Heiliger Vater, also wir haben ein absolutes Verständnis. Und er bestand einmal darauf, noch weiter mit uns zu sprechen.
Er redet genauso gerne, weil er hört dir genauso gern zu wie ich. Wir haben das gemeinsam, Leo und ich.
Also, wir schulden Heike ja noch eine Antwort. Wie ist er denn nun wirklich?
Ja, genau, das möchte ich natürlich. Also so euer
Andreas' Erzählung klingt jetzt so, als hätte nur Andreas geredet. In diesem Fall war es ausnahmsweise nicht so. Und für mich war die größte Überraschung, diesen Mann, den ich so lange vorher in seinen öffentlichen Auftritten beobachtet habe, jetzt live zu erleben. Die größte Überraschung war, er ist ein unglaublich guter Erzähler. Er redet vollkommen normal, in keinster Weise fromm oder frömmelnd. Er hat diesen priesterlichen Ton Überhaupt nicht.
Angenehm.
Es ist, als ja. wenn du einem Nachbarn zuhörst, der sehr redegewandt, blitzgescheit ja. und witzig ist.
Ich wollte gerade fragen,
hat er Humor? Geschichten. Er hat unglaublich viel Humor. Er ja. lacht gern. Mhm. Mhm. Er erzählt seine eigenen Geschichten mit Humor. Er liebt Wortwitz.
Mhm.
Das ist erstaunlich. Also das ist ein ganz anderer Mann als der, den wir kennen, wenn er
ja.
Bei Zeremonien vom Blatt abliest vor einer Million Menschen. Und ich ja. hatte den Eindruck, dass es tatsächlich so ist, dass er erstmal bei den ganz großen Auftritten eben nichts verkehrt machen will. Er ist sicher ein Kopfmensch.
Mhm.
Er ist überhaupt nicht impulsiv. Franziskus war impulsiv. Dieser Papst ist absolut kontrolliert, aber im privaten Umgang locker und witzig.
Und hat er sowas wie so eine Art von Güte, sag ich mal, so einen liebevollen Blick auf die Menschen?
Absolut.
Mhm.
Absolut.
Ja.
Absolut. Das hat mich eigentlich nicht gewundert, weil wir ja vorher mit ganz vielen Menschen gesprochen haben, die ihn kannten, als er noch Priester war, als er Bischof war. Und alle haben immer das Gleiche gesagt. Der Mann ist unglaublich zugewandt, der ist unglaublich freundlich und er ist ein irre guter Zuhörer. Das mit dem Zuhörer haben wir so oft gehört, dass wir uns irgendwann gedacht haben, oh je, ist er eigentlich ein guter Zuhörer, weil ihn wirklich andere Menschen interessieren? Oder ist er vielleicht deshalb genau, ein guter Zuhörer, weil er selber gar nichts zu sagen hat?
Er schaltet innerlich ab,
genau,
und sich endlich mal erholt und lässt alle plaudern. Nee, das wohl
und eher das ist überhaupt nicht so.
Ja.
Also
und
jetzt würde ich sagen, er ist tatsächlich ein unglaublich guter Zuhörer,
mhm.
weil er sich für andere Menschen interessiert.
Ja, das ist eine Gabe.
Aber er kann
natürlich
genauso gut selber erzählen.
Ja.
Und ich denke, er hat sehr viel zu sagen. Und im Amt lässt er sich jetzt Zeit.
Er und glaubt
einer,
er fühlt sich
gleichzeitig
wohl
gelassen ist.
Und fühlt er sich wohl in diesem Amt? Andreas und ich hatten ja manchmal so ein bisschen Zweifel, so nach dem Motto, will er das jetzt eigentlich oder ist er fast so ein bisschen angestrengt jetzt, was da so, als wir ihn auch im Petersdom gesehen haben, da hetzte er ja, hetzen übertrieben, aber er ging sehr zielstrebig nach vorne und man hat sogar gedacht, so, okay, er guckt jetzt nicht rechts und links, er zieht jetzt das hier durch. Wie viel Freude hat er eigentlich an diesem unfassbar auch schwierigen Amt?
Also, was mich überrascht hat, Kerstin hat das gerade schon gesagt, er hat diese, ja, wie ich fast ein bisschen typische amerikanische Lockerheit. Der hat immer nur zwischendurch Witze gemacht, hat sie auch selber auf die Schippe genommen. Hat also, man merkt, er weiß, wie schwierig das ist. Das merkt man ihm klarerweise an. Das lag auch an den Themen. Das ist schwierig, gibt's keinen Zweifel. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl gehabt, der will das wirklich anpacken. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte mit Franziskus mal manchmal Gespräche, der sagte dann schon beinahe verzweifelt, da war aber auch schon länger im Amt und der war natürlich auch viel älter, der hatte manchmal wirklich verzweifelt gesagt, das ist alles so schwierig.
Das ist
so schwer, auch intern. Er hat ganz oft sich darüber beschwert, sagt, die Leute, mit denen ich hier zu tun habe, das ist so schwierig. Das Gefühl hatte ich bei Leo dem 14. überhaupt nicht. Er hat ja gegenüber von dem Tisch, an dem wir saßen, das Bild von Leo dem 13., das hängt da an der Wand.
Aha. Sag nochmal, wer das nochmal bitte war.
Das war der Papst, nachdem er seinen Namen gewählt hat. Leo der 13. ist der große Sozialpapst. Also das ist der beschlossen hat. Das ist vielleicht der erste Papst der Moderne, der sich um die kleinen Leute gekümmert hat.
Mhm.
Um Arbeiter, um Gewerkschafter. Mhm. Also liegt ihm am Herzen. Deswegen hängt dieses Bild auch da. Was ich noch überraschend fand in dem Zimmer ist, da steht ein Bücherschrank, aber der ist witzig. Also der ist wirklich, also man denkt ja, so ein Papst, der hat eine Bücherwand, die ist so groß wie ein Kontinent, aber das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist so eine ganz kleine, bescheidene Wand. Offensichtlich macht er sich Sorgen um seine Stimme, weil im Eingang, also in dem Eingangsflur Bonbons, ich sage jetzt die Marke nicht, die man typischerweise benutzt, wenn man sich Sorgen um seine Stimme macht, also um den Hals. Der muss ja halt auch viel reden, aber der war liebevoll, konzentriert. Und weißt du, was ich glaube, mich so berührt hat, war, der hat uns, obwohl wir wirklich echt aus seiner Sicht völlig unbedeutende römische Bürger sind, die ein bisschen Journalismus gemacht haben in ihrem Leben, aber wir waren nicht Herr Zelensky, wir sind nicht Herr Trump. Mhm. Der hat uns so ernst genommen.
Ja.
Der hat so uns so ernst genommen, auch in der Diskussion, auch in den Gesprächen, auch in der Meinung, dass ich total entwaffnet war. Ich dachte,
du bist jetzt Fan. Du bist jetzt ein großer Fan.
Ich bin jetzt hat er überhaupt keinen Zweifel. Okay. Ich bin der totale Fan.
Aber er läuft jetzt nicht Franziskus den Rang ab in deinem Kopf, oder?
Er ist anders als Franziskus.
Ja,
er
klar. Aber jetzt für dich jetzt in deiner
Für mich, ich habe Franziskus verehrt, ich habe Franziskus geschätzt. Aber ich bin froh über diese Wahl von Franziskus, weil Leo der 14. ist.
Von Leo meinst du?
Genau, ich bin froh, dass Franziskus ihn so weit nach vorne geschoben hat und dass er auch mehr oder weniger durchgesetzt hat, dass er gewählt wird. Weil das ist, Leo ist jetzt ein Macher, der ist voller Kraft. Also es war auch für mich total beeindruckend zu sehen, wie schnell er sich bewegt. Weißt du, ich war das gewohnt, weil Franziskus ja viele, viele Jahre lang, also dieser arme Mann im Rollstuhl, jede Bewegung war ein Problem. Wir haben ja, ich auch auf Auslandsreisen, weißt du, es ist ja auch ganz einfach so, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, zu Franziskus hast du dich ja immer runtergebeugt. Mhm. Nicht nur aus reiner Ehrerbietung, sondern weil der einfach im Rollstuhl saß. Und dass da jetzt ein flinker Papst, der die Stühle rückt, aufspringt, sagt, wir machen jetzt mal ein Foto, stellt euch doch mal da vorne in die Ecke. Das war für mich völlig neu.
Ist er groß oder klein eigentlich?
Nein, er ist die sind beide nicht sehr groß.
Ich würde sagen, ja, ein jetzt, Meter...
Also genau, also ich bin ja auch klein.
Augenhöhe. Okay.
Sein Bruder ist ja John, ist ja auch nicht viel klein, nicht viel größer. Also die sind beide nicht sehr groß. Er hat sich in diesem Raum bewegt wie jemand, der sportlich ist, wie jemand, der, man merkt ihm das an. Also okay, man merkt ihm das Tennisspielen an, man merkt ihm, dass er dann Wert drauf legt an.
Und jetzt ist ja kommt ein bisschen dicker geworden. Wir haben ja doch letztes Mal gesprochen.
Er ist ein bisschen dicker geworden, aber wir haben ja noch eine Überraschung für dich.
Nein.
Denn Kerstin hat ihn dann etwas gefragt. Das muss ich jetzt aber selber erzählen.
Na bitte, Kerstin, was...
Ich habe ihm erzählt, dass wir einen Podcast machen, in dem wir jede Woche Neuigkeiten aus dem Vatikan erzählen. Und ich habe ihn nur gefragt, ob es eine Neuigkeit gäbe, die er sich wünschen würde, die wir erzählen dürfen, die wir sagen würden, eine Message für unsere Hörer. Und da hat er gesagt, ja klar, das kann ich euch gerne sagen. Andreas, jetzt bist du
dran. Geht immer los, habt ihr es euch alles gemerkt? Ihr durftet auch nichts aufschreiben, oder?
Nein, wir haben nichts aufgeschrieben. Er hat gesagt, ich vertraue euch das einfach an. Also er hat gesagt, diese Message dürfen wir sagen. Und ihm lagen zwei Sachen im Herzen. Er wollte sagen, die Kirche ist lebendig, die Kirche ist jung, die Kirche ist in einem Aufbruch. Das ist keine alt gewordene, überalterte Institution, sondern ich setze auf die jungen Leute, ich setze auf einen frischen Wind. Denkt daran, dass diese Kirche noch viel leisten kann, dass diese Kirche jung ist und macht mit. Tragt dazu bei, dass diese Kirche diese Welt ein bisschen besser machen kann. Mhm. Und das war für unseren Podcast. Wir haben ihm gesagt, also bitte Vatikangeflüster, Andreas Englisch Podcast. Und er hat gesagt, ja, das könnt ihr sagen. Das ist alles
gut. Ach, das ist süß. Ja, also dann ein großer Aufruf. Wir machen die Welt alle ein kleines bisschen besser. Nicht nur wir drei, sondern jeder Einzelne da draußen. Bitte auch.
Genau, das haben wir dann auch gedacht. Und wir haben dann ganz zum Schluss... wie gesagt, noch Bilder gemacht. Er hat dann uns bis zur Tür begleitet auch. Hat also gesagt, hat uns noch ein bisschen was über sein Abendprogramm erzählt. Und wir beide standen dann plötzlich ganz beseelt mit ihm in der Tür und haben dann beide, glaube ich, nochmal, also Kerstin und ich, auch so zurückgeblickt. Diese Treppe, schmale Treppe hoch, weil wir auch gedacht haben, das war wahrscheinlich auch das letzte Mal in dem Leben auf der Erde. Und ich möchte jetzt auch verraten, zumindest für die gläubigen Menschen, die uns zuhören, ich habe, bevor wir gegangen sind, gesagt, dürfte ich Sie bitten, mich zu segnen. Mhm. Dann habe ich mich auch hingekniet. Dann hat er die Hände auf meinen Kopf gelegt und hat uns gesegnet.
Euch und beide? Das, ja. Oder dich?
Nein, und uns beide.
Ja, ist das schön. Und fühltest du dich anders hinterher?
musst du Kerstin fragen. Also ich fühle mich definitiv gesegnet, ja.
Ja, das ist doch schön. Kerstin, bist du jetzt auch gesegnet? Bist du jetzt konvertieren?
Nein. War wieder so ein Moment, in dem ich gedacht habe, darf ich das eigentlich?
Verstehe.
Aber ich hatte vorher schon mal mit Andreas darüber geredet und er hat gesagt, das darfst du.
Mhm. Und habt ihr auch seinen Ring geküsst? Macht man das? Gehört sich das so oder muss man das nicht?
Ich habe seinen Ring natürlich geküsst.
Ich habe ihm die Hand gegeben.
Mhm.
Ich habe mich hingekniet, habe seinen Ring geküsst und ich sage das jetzt nochmal, ich bin jetzt Fan. Mhm. Das war ein so interessantes, bewegendes Geschenk des Jahrzehnts. Wir sind ihm also wirklich unendlich dankbar. Wir haben ihm auch einen Brief geschrieben und uns bedankt und haben gesagt, dass sie sich so viel Zeit genommen haben. Über eine Stunde. Also für alle, die sich für Statistik interessieren, das Gespräch dauerte genau von 17.23 Uhr bis 18.37 Uhr.
Wow. Sind jetzt alle Journalistenkollegen neidisch auf dich jetzt in Rom?
Ich fürchte, dass das so ist. Ja. Das kann ich ja nicht ändern. Wir sind dann rausgegangen, waren also in einer total euphorischen Stimmung, kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, natürlich. Und wieder in die Bar und jetzt alles bestellt, oder?
Nee, wir sind dann nicht in die Bar, sondern wir haben uns dann gegönnt. Es gibt ein das ist jetzt kein Luxusding, aber es gibt ein gutes Lokal, das ist nur ein paar Meter weiter. Und mit den Leuten, über die ich nicht sprechen darf, haben wir dann da Abend gegessen, haben da, es gab leckeren Wein und ein leckeres Steak und leckere Pommes frites und einen leckeren Nachtisch. Und wir haben dann gedacht, dieser 19. Dezember 2025 wird uns bis zu unserem Lebensende im Gedächtnis bleiben.
Ja.
Und wir sind, glaube ich, beide auch der Meinung, dass wir ganz ehrlich ihm Kraft wünschen für diese anstrengende Arbeit. Ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen. Also ich freue mich darauf. Ich habe natürlich jetzt auch das Gefühl, wenn ich das nächste Mal ihm begegne, dann bin ich nicht mehr nur einer von hunderten Journalisten, die vor ihm stehen, sondern ich denke, dann wird, er konnte sich, was, ich darf, glaube ich, eine einzige Sache aus diesem Gespräch sagen. Er hat meinen Namen, English, den fand er lustig.
Den fand er lustig. Ja, gut, wenn er Humor hat, das ist ja auch wirklich lustig.
Den fand er wirklich lustig, sagte er. Das Mr. English.
Dann hat dein Name dich richtig weit gebracht.
Ja, der Name hat mich weit gebracht. Und was lustig war, wir haben anschließend erfahren, dass er Deutsch lernt.
Oh. Also,
er kann ja ganz gut Deutsch. Und ich habe mich dann gefreut. Jetzt müssen
wir aufpassen, was wir sagen im Podcast. Nicht, dass er nicht zuhört.
Vielleicht liest er ja noch ein bisschen in meinen Büchern. Also zumindest freue ich mich jetzt, und dass ich diese Ehre habe, dass ein Papst nicht nur in meine Bücher geschrieben hat, sondern dass es jetzt ein Buch gibt von mir, von dem ein Papst sagte, signier mir das noch bitte. Darauf bin ich wirklich stolz.
Kannst du auch
nach einem langen Leben im Vatikan.
Natürlich. Und konntest du in der Nacht danach besser schlafen oder noch schlechter oder in der Nacht davor? Also wann, bist du inzwischen wieder auf dem normalen Level?
Bin ich nicht. Ich freue mich auf dieses Weihnachtsfest, weil es auch für uns jetzt ein besonderes Weihnachtsfest wird. Wir werden jetzt beide natürlich diesen Mann von nun an auch mit völlig anderen Augen sehen. Mhm. Verstehst du, das kennst du als Journalistin auch, wenn du jemanden immer nur aus einem Film kennst oder aus dem Fernsehen und dann lange Zeit, aber über eine Stunde mit ihm zusammen gewesen bist, dann siehst du auch die Art, seine Mimik anders, dann verstehst du auch sein Lächeln besser, dann verstehst du auch besser, ist er jetzt genervt, ist er jetzt zufrieden. Aber der hat, weißt du, er hat innerlich auch wirklich gestrahlt. Also das ist mir aufgefallen. Mhm. Der hatte wirklich sowas Strahlendes. Das war sehr, es steckte einen an. Mhm. Also er hat überhaupt nicht, und wie gesagt, mich hat das ja damals total fasziniert. Ich kannte ja diesen ziemlich stark depressiven Jorge Mario Bergoglio, den späteren Papst Franziskus. Wenn er nach Rom kam, war das jemand, der war in sich gekehrt, der schien wirklich depressiv, der schien jemand, der sein Leben auch nicht wirklich gerne lebte. Mhm. Und der ist dann nach der Wahl zum Papst zu einem solchen Strahlemann geworden. Das hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten. Da hat das Amt wirklich was aus ihm gemacht. Und Robert Prevost schien mir immer noch total down to earth. Also jemand, der völlig auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist. Also du hattest nie das Gefühl, der ist jetzt abgehoben. Du hattest nie das Gefühl, oh, ich bin ja der Papst. Überhaupt kein bisschen. Man hatte während des Gesprächs eher mal so das Gefühl, das ist ein bisschen peinlich, dass er der Papst ist. Das fand ich ganz interessant. Und was noch interessant war, es hat also keinerlei Aufheben darüber gemacht, das hat über Sachen gesprochen, die ihm am Herzen lagen, hat über Sachen gesprochen, die er vorhat. Und das war nichts, wo ich dachte, das ist jetzt jemand, der da eine Show abzieht, sondern der sprach wirklich ehrlich, höflich. Und Kerstin hat recht, er hat die ganze Zeit gesprochen, wir haben eher zugehört.
Und wie verabschiedet man sich? Dann sagt man dann auch sowas wie See you und so, also so bis bald? Oder ist das dann eher so ganz förmlich? Also gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass du ihn mal wieder siehst? Oder?
Also das liegt ja in meinem Job, dass ich ihn wiedersehen werde. Ja.
Ich meine jetzt so persönlich.
Persönlich, das weiß ich noch nicht. Also das, ich werde jetzt nicht, ich weiß, wir werden jetzt nicht jede Woche zu ihm gehen oder auch nicht einmal im
Monat. Jedes Freitagsdinner immer, 17 Uhr.
Das natürlich nicht, sondern wir werden natürlich das auch in unseren Herzen bewahren, was wir da erlebt haben. Ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen. Und wir haben ihm geschrieben, sollte er doch mal die Unterstützung von zwei deutschen Journalisten, einer Journalistin und einem Journalisten brauchen, dann kann er sich gerne an uns wenden. Also ich glaube nicht, dass er uns brauchen sollte, aber wenn er uns dann brauchen sollte, dann lassen wir das natürlich super. Alle, lassen wir dich das natürlich wissen, wenn es uns erlaubt ist.
Super. Ach Mensch, du, das war ja aufregend heute. Da würde ich sagen, jetzt erholen wir uns erstmal alle, oder?
Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns alle nochmal zurücklehnen und
vor allem müssen wir uns jetzt frohe Weihnachten.
Die Folge wird ja am 25. jetzt, ne? Ist es jetzt, wenn diese Folge erscheint.
Ja, also punktgenauer hätte man das gar nicht hinkriegen können, obwohl das definitiv nicht geplant war. Also jetzt wünschen wir allen Fans und allen Hörern von Vatikangeflüster, dem Andreas Englisch Podcast, zusammen mit Heike Kleen, meiner wunderbaren Frau Kerstin Englisch, frohe Weihnachten.
Oh ja.
Vielleicht halten Sie sich auch daran, was der Papst gesagt hat. Seien Sie nicht so frenetisch. Nehmen Sie sich mal Zeit. Bauen Sie wieder eine Krippe auf. Hat er auch gesagt, Heike.
Oha.
Bauen Sie eine Krippe auf. Und denken Sie daran, dass die durchgedrehte Finanzwelt auf dieser Welt Menschen in ein unglaubliches Unglück stürzt, wie er gesagt hat. Dass auf dieser Welt zu Weihnachten Menschen sein werden, die unter Kriegen leiden.
Ja.
Die in furchtbaren Situationen sind, die Hunger haben werden und frieren und dass wir vielleicht alle, soweit es uns irgendwie möglich ist, zumindest versuchen sollten, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Ja, finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Da kann ich mich nur anschließen. Also, frohe Weihnachten, eine besinnliche, schöne Zeit, friedliche Zeit. Das wäre doch schön.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Wir singen und jetzt nicht. Frohe Weihnachten.
Und bis zum nächsten Mal, Heike.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.